vorher überlegt, dass, sagen wir mal, inhaltliche Rückfragen vielleicht jetzt sofort gemacht werden, die Debatte, wenn alle Vorschläge durch sind. Da wäre meine Frage, gibt es inhaltlich noch was zu fragen?
Ja, weil Sie zum Schluss jetzt noch eine regionale, eine Kreisdarstellung gemacht haben.
Ja.
Die Frage, ob Sie beim Wanderungsverhalten, beim Binnenwanderungsverhalten auch auf Kreisebene bestimmte Annahmen hatten und worauf die basieren.
Ja.
Ja, das war also schon so.
Ja, wir haben also vom Statistischen Bundesamt, also oder von den Landesämtern, eine Wanderungsverpflichtungsmatrix heißt das, dass man von jedem Kreis, sind also ungefähr 440 waren es mal gewesen, genau diesen von I nach J, die Wanderungsströme. Ne? Also das ist ein Riesenteil, das haben wir noch für 6 verschiedene Altersgruppen, das ist ganz wichtig. Wanderung haben Sie ja gesehen, vor allem diese Kurve, wie altersselektiv die sind. Und da haben wir eine Zeitreihe seit 1991, also seit der Einigung. Also das sind Riesendaten, die wir auswerten und wir versuchen dann, also da gibt es schon so Unregelmäßigkeiten, also so stochastische Effekte oder so. Wir versuchen dann da aus diesen Matrizen dann Wanderungsmuster herauszufiltern und die legen wir dann oben auf die Zukunft. Wir versuchen in der Vergangenheit rauszukriegen, ob das, was da passiert ist, ob das auch zukunftsfähig ist, ob es auch stattfinden wird. Denn in viele Dinge in der Vergangenheit, in neuen Ländern, das war so was Einmaliges. Da ging es ja demografisch zum Teil drunter und drüber in den neuen Ländern. Also mit Wanderungen, da weiß man genau, das war ein einmaliger Akt, das wird sich nicht wiederholen. Und wir versuchen dann so zu klettern, wir arbeiten viel mit Langfristtrends, also so, dass man dann so gewissermaßen so mit dem Bügeleisen drüber geht. Dann. Ja. Also die gehen schon rein, also tatsächliche Wanderungsverhalten ist also, und vor allem, was für uns wichtig ist, was bei den Länderprognosen nicht ist, bei uns spielen die Ländergrenzen keine Rolle. Wir haben also diese Kreismatrix und der wird dann verflochten. Und alles, was bei den anderen solche Gemeinheiten sind, dass kleinräumige Wanderungen aber über Grenzen weg sind, die ganz andere Motive haben, so wie meine Heimatstadt Mannheim mit Ludwigshafen, also Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz, das sind oft ganz andere Dinge, sind also innerhalb eines Wohnungsmarktes, also Suburbanisierung, die aber trotzdem in ein anderes Bundesland hineingehen. Ne? Und solche Dinge können die im Statistischen Landesamt in Stuttgart nicht so gut prognostizieren wie unser eins. Ne?
Eine eher allgemeinbildende Frage, weshalb ist es 1964 zu einem so radikalen und plötzlichen Anstieg gekommen?
Das war nicht plötzlich, da war nur das Maximum. Das hat sich aufgebaut. Ne?
Also, bei den anderen Modellen wird es ja immer permanent bergab gehen.
Ja.
Weil wenn es nach unten geht, dann können weniger Mütter auch wieder weniger Kinder
kriegen.
Und dann kommt es aber plötzlich in diesem Zeitraum zu so einem Anstieg.
Wirtschaftswunder und
Ostwestwanderung. Also bei uns kommen viele. Also diese Bevölkerungspyramide ist nie ein Geschichtsbuch. Ne? Also da waren starke Einschnitte 1945, also Rückgang, und dann waren wenige Geburten. Und da gab es einen Babyboom, da gab es aber überall bei den ganzen Kriegsteilnehmern, bei denen, die den Krieg gewonnen haben, gleich, 45, 46, und bei uns in Deutschland etwas später, 10 Jahre später. Und wir haben also diese Schwelle, wo dann eine Bevölkerung aus sich heraus wachsen würde, wo also 100 Frauen mehr als 100 Töchter bekommen haben, das begann in Deutschland 1956. Und es ging dann bis 1970, da ist es wieder runtergeschoben. Und 1964, das ist ziemlich genau die Mitte, da war das dann auf dem Maximum gewesen. Ne? Und dass es wieder ansteigt, das ist natürlich dann so, dass dann die Kinder dieser Babyboomer dann wieder kommen. Das sind diese Wellen, aber halt so, also nicht so wie so eine normale trigonometrische Funktion, sondern eben so nach unten, ne? Irgendwo. Ne?
Ausschwingend.
Das läuft aus, gewissermaßen. Aber trotzdem mit einer, wenn sie dann so eine Regressionsgerade durchschlägt, die hätte eine negative Steigung so insgesamt. Ne? Also dieser Rhythmus, Demografen müssen sehr lange Zeiträume denken, also Generation oder Lebensalter, 30 Jahre, 80 Jahre oder so. Das war heute Morgen gesagt, wurde auch mal so mit der Bildung was gewirkt hat, dass einer der 72 Jahre alt ist, das gilt da erst recht. Ne? Also große Zeiträume, historisches Bewusstsein entwickeln. Ne? Deswegen darf man auch bei den Politikern nicht erwarten, dass sie groß was bei der Demografie unternehmen, weil da kann man sich keine Meriten erwarten. Die wollen ja immer gleich Erfolge vorweisen. Und wenn es eine Generation weiter ist und dann ist da die falsche Partei dran, dann so ist es für die eher ärgerlich. Dann.
Eine kleine Anmerkung. Anmerkung zu der Terminologie urban und suburban.
Ja.
Ich habe das Gefühl, so aus auch von eigenen Erfahrungen, dass es inzwischen für die Beschreibung von Bevölkerungsentwicklung keine, sagen wir mal, zuverlässige Kategorie mehr ist.
Ja.
Zwei Beispiele. Früher konnte man immer mit hinreichender Gewissheit sagen, dass in den suburbanen Räumen die Geburtenquoten höher waren als in den urbanen Räumen, die sie umgaben.
Ja.
Also das Umfeld von Münster war immer durch ein besonders und Kinderreichtum gesegnet.
Ja.
Da scheint sich alles ein bisschen verändert zu haben. Ich stelle jetzt immer fest, dass in den ländlichen Regionen, auch in den suburbanen Gebieten, die Geburtenquoten drastisch in den Keller gegangen sind in den letzten Jahren. Der zweite Punkt ist, ich glaube, man muss bei den urbanen Regionen auch fein differenzieren. Also wenn Sie in den Volkspark Friedrichshain gehen hier, dann werden Ihnen Tausende von Frauen begegnen mit Kinderwagen, und die ersichtlich schwanger sind.
Ja.
Also Friedrichshain, Prenzlauer Berg, es gibt Quartiere innerhalb von Berlin, das sind richtige Babyquartiere. Und es gibt andere, vermutlich gehört Zehlendorf dazu, und andere bürgerliche Quartiere, wo es völlig anders sich darstellt.
Ja. Also diese siedlungsstrukturellen Kategorien, die wir gemacht haben, das ist so eine Typisierung der Kreise, aber auch von Regionen, kann es auch großräumig sein, die wir gemacht haben, so als nicht unbedingt zur Beschreibung von demografischen Prozessen. Ich habe jetzt hier verwendet, das ist mehr so eine Allzweckregionalisierung. Ja. Früher gab es Verkehrsregionen, Arbeitsmarktregionen, da gab es ganz viele verschiedene, immer zweckgebunden. Ja. Und da war das Problem, dass sie schlecht miteinander verglichen werden konnten. Ja. Deswegen haben wir in unserem Abend mal so eine Art Allzweck-Siedlung strukturell. Da ist also drin ob eine Stadt, also kreisfreie Städte, und dann der Rest bei den Kreisen, immer ein wichtiges Kriterium, ob die Bevölkerungsdichte, also unter 150, über 300, also hochverdichtet, verdichtet, weniger verdichtet. Und die haben wir dann zusammengefügt zu Regionen, diese Raumordnungsregionen heißen sie, mit meistens einem Kern, die untereinander eine Verflechtung haben, über Pendlerbeziehungen, ne, dass sie eben dann von Münster oder von Apelhülsen oder so nach Münster reinziehen. Sie merken, ich habe in Münster studiert, promoviert, dass sie dann da reinfahren und da arbeiten. Ne? Vielleicht, also ich glaube nicht, dass sie verhalten, sie sprechen ja einmal von Geburtenraten, das wäre also die Zahl der Geburten, das stimmt, die müssen schon deswegen so runtergehen, weil wenn eine Region sich spezialisiert auf eine bestimmte Bewohnerschaft und da ziehen alle ähnliche hin, dann kommt es zu Kohorteneffekten in der, dass sie plötzlich die jungen Familien, die früher da hingezogen sind, da sind die Kinder plötzlich weg und die Alten sind dann da, die Alten dann plötzlich schneller. Mhm. Es wird auch in unserem Modell jetzt auch so sein, dass das Umland, was früher immer jünger war, das wird im Jahr 2020 älter sein als die Städte.
Ja. So. Ich würde gerne noch mal auf eine Unwägbarkeit hinweisen. Also ich glaube, das ist nicht nur, sagen wir mal, bevölkerungstechnisch irgendwie mathematisch abzubilden, sondern es gibt auch Philosophien vom Kinderkrieg.
Ja.
Also meine Schwägerin wohnt in Friedrichshain und die hat inzwischen zwei Kinder, also ich zwei Enkelkinder, Schwiegertochter meine, also ich zwei Enkelkinder. Und wenn man sich da umguckt, das sind alles gut ausgebildete junge Frauen, bei denen sich so eine Philosophie entwickelt hat, es gehört zum Leben dazu, dass man mindestens zwei Kinder hat. Aber drei ist schon wieder schlecht. Ne? Also zwei Kinder muss man haben.
Ja.
Das ist eine und die halten sich da komischerweise
dran. Ja.
Das ist also die
Herrschaft. Das ist die da hinziehen. Das sind Schwaben. Alle Schwaben da.
Nee, aber das, was Sie sagen, zwei Kinder, ist auch die häufigste Form. Wir haben zwar, der Durchschnitt liegt zwar bei 1,4, aber das liegt nur deswegen bei 1,4. Also die häufigste, die meisten Frauen oder die größte Gruppe der Frauen hat zwei Kinder. Das ist nur deswegen so komisch, das ist ein Mittelwert, weil die zweitgrößte Gruppe keine Kinder hat. Das versaut dann den Schnitt so. Wir Demografen, also ich meine, das stimmt alles, was Sie sagen, aber wir Demografen, wir schauen immer aufs Aggregat. Ne? Wir schauen eben auf ganz Deutschland und da sieht es dann eben so aus. Es gibt in der Tat, also es ist auch ich will nicht sagen, es ist eine Mode, aber es ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen, in vielen Gegenden Kinder zu bekommen.
Ja,
das geht, ne? Klar. Ne? Also,
oder so wohl weggebaut.
Ja. Es gibt also Peer Groups, oder da gibt es ja dann so eher so. Ne? Also, Marktforschungsinstitute können es vielleicht besser machen. Also, wir betrachten, was ist und ob sich das verändert, lang nach. Also, wir sind ganz sture Statistiker in dem Sinne, ne? Aber wir schauen natürlich, was dahinter steht. Ne? Wobei es jetzt allerdings in dem Befüllungsmodell nicht niederschlägt. Wir geben also exogen Fertilitätsraten hinein. Wobei, also das sieht jetzt zwar so stabil aus, aber ist schon so, dass bei uns in den Regionen, wo die wächst, da wächst auch unsere Fertilitätsrate. Wo sie in der Vergangenheit gesunken ist, sinkt sie auch. Aber was hier rauskommt bei Ihnen, sind ja dann so ein gewogenes arithmetisches Mittel aus den einzelnen Regionswerten. Ne?
Ich wollte noch eine Nebenbemerkung von Ihnen. Ist es tatsächlich so, dass sozusagen politisch gesetzte Rahmenbedingungen auf diese Kurven im Prinzip keinen Einfluss haben? Das wäre interessant, wenn man sich jetzt mal die Diskussion anschaut in Deutschland, die Erbprämien und alles so, was ich da überlegt wurde. Ja. Das wird ja oft kontrastiert mit Frankreich.
Ja.
Als ein Land, wo also eine flächendeckende frühkindliche Betreuung sichergestellt ist und das auch als kausaler Beleg dafür gemacht wird, dass in Frankreich die Geburtenrate sehr viel höher ist als in Deutschland. Würden Sie, das haben Sie im Nebensatz gesagt, würden Sie also sagen, das hat im Prinzip gar keinen Einfluss?
Also zumindest kurzfristig nicht. Also,
wenn man sich aber mal die Geburtenrate seit 1970 anguckt, stellt man nämlich fest, die schwankt da durch die Gegend 1,3.
Die ist seit 1975, also nicht 1970 hat sie dieses Bestandserhaltungsniveau unterschritten und seit 1975 liegt sie so bei diesem Zweidrittelniveau. Und ganz, ganz eng, also es gibt kaum etwas, was konstanter ist in der Demografie, also alles ändert.
Nee, also ich meine, das ist ja, der Zeitraum ist ja dann so lang, dass man sagen kann, da müssen sich ja schon Effekte politischer Maßnahmen irgendwie zeigen.
Wenn also massiv etwas gemacht, also in Frankreich muss man dazu sagen, da wird diese Bevölkerungspolitik, also diese Familienpolitik, wird schon seit den 20er Jahren betrieben, ganz massiv, und die schießen ganz viel rein auch, und trotzdem schaffen die sich eine Bestandserhaltung, also die liegt bei 1,8, 1,9 oder ja doch 1,9.
Immerhin ist es mehr als 1,3, 1,4.
Immerhin mehr, genau.
Und was Sie eben ganz beiläufig gesagt haben, ich glaube, das ist 73 gewesen, da hat es in der DDR also so ein ganzes Paket an familienpolitischen Maßnahmen. 75 war
das. Das sieht man richtig
nach oben. Und da geht das richtig deutlich nach oben. Und da muss man sich auch mal angucken, das war nicht Familiengeld, sondern das war ein Riesenpaket von familienförderlichen Maßnahmen mit Krediten, die man abkindern konnte und alles. Das war nicht kein singuläres Projekt, sondern das war ein Paket von Maßnahmen und die hatten Wirkung. Ja.
Diese Familienbildung.
Aber gesagt, ist vorgezogen gewesen. Ich habe immer wieder gelesen, dass es im Grunde vorgezogen wurden.
Mitnahmeeffekte waren da. Mitnahmeeffekte, zum Teil. Aber die Familienbildung ist ja eingebunden in den Rest des Lebens gewissermaßen. Wir sagen dauernd, die Frauen brauchen eine gute Ausbildung, kriegen sie ja auch, sind ja wunderbar. Und die wollen natürlich auch berufstätig sein. Dann muss man also dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da geht es dann schon los, dass dann viele junge Leute, die heute ihr Examen machen, dann meinetwegen erstmal Zeitverträge kriegen. Und also wenn man ein Kind in die Welt setzt und macht es ernsthaft und verantwortungsbewusst, dann übernimmt man Verantwortung für mindestens 20 Jahre, eher 25 oder 30. Ne? Und wenn jetzt so junge Leute erstmal so hingehalten werden in ihren Berufen, also erstmal so, also Werkverträge und was das alles gibt oder Zeitverträge, dann ist es eigentlich kontraproduktiv. Das heißt also, da müssen ganz viele Dinge, nicht nur die Elternfreizeit oder dass die Kinder da aufgehoben werden, sondern auch so gewisse Sicherheiten bei der Festlegung, die müssen eigentlich auch gemacht werden. Und da müssen alle an einem Strang ziehen, eben nicht nur die Regierung, sondern meinetwegen auch die Unternehmer. Man kriegt ja jetzt so langsam mit, dass sie merken, die Arbeitskräfte werden knapp. Ne? Also dieses betriebswirtschaftliche Denken, dass man nur so guckt, ich stelle jemanden ein, aber ob es denn gibt oder wo der herkommt, ist mir egal. Das muss man an der Stelle genau mal fahren lassen.
War alles absehbar.
So ein Denken. Ne?
War alles absehbar.
Ja, klar.
Gut, danke für den Vortrag.